NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Aus immer mehr Ländern werden Verdachtsfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in China steigt. Wir berichten darüber. Dann befassen wir uns mit dem Erdbeben in der Türkei. Die Bergungsarbeiten dauern noch an, aber die Hoffnung auf Überlebende sinkt. Gleich mehr darüber und auch über die Grüne Woche in Berlin, die heute zu Ende gegangen ist. Wir kommentieren diese Ausstellung für Ernährung und Landwirtschaft und den Auftritt der zuständigen Ministerin Klöckner dort. Am Ende der Sendung gibt's den Sport vom Sonntag. Aber zuerst nach China. Dort sind bisher rund 2000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. In der besonders betroffenen Metropole Wuhan könnten noch weitere 1000 Infektionen dazukommen. Weltweit gibt es Verdachtsfälle in zahlreichen Staaten, sogar in Deutschland. In Berlin wurde an diesem Wochenende ein Verdachtsfall gemeldet, aber inzwischen gibt es hier Entwarnung. Die Lungenkrankheit wurde in Deutschland bisher nicht nachgewiesen. In China werden die Maßnahmen verschärft, die eine Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Und es wird auch eingeräumt, dass man noch recht wenig über die neuartige Krankheit weiß. Steffen Wurzel berichtet über den Stand der Dinge und die offiziellen Stellungnahmen der Behörden in China.
Unser Wissen über das neue Coronavirus ist begrenzt. Das räumte der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission Ma Xiaowei heute in Peking ein. Die exakte Quelle haben wir noch nicht ausgemacht. Auch ist weiter unklar, wie das Virus genau übertragen wird und ob es sich verändern kann. Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bremsen, setzen Chinas Behörden weiter darauf, Reisen einzuschränken. Die Leute sollen möglichst zu Hause bleiben. In der kompletten südchinesischen Provinz Guangdong müssen Menschen ab sofort einen Mundschutz tragen, wenn sie öffentliche Orte besuchen, also Cafés, Parks, Restaurants, Friseursalons und so weiter. Mit mehr als 110 Millionen Einwohnern ist Guangdong der bevölkerungsreichste Landesteil der Volksrepublik. Auch die Großstadt Nanjing hat eine Mundschutzpflicht angeordnet, berichten staatliche Medien. Ma Xiaowei. Das Virus kann sich auch während der Inkubationszeit ausbreiten, also bevor sich Krankheitssymptome bemerkbar machen. Die Inkubationszeit beträgt im Schnitt 10 Tage. Es gab aber auch Fälle, bei denen die Krankheit nach einem Tag ausgebrochen ist. Die längste Inkubationszeit lag bei 14 Tagen. Diese Aussage macht deutlich, es wird noch einige Tage dauern, bis das ganze Ausmaß der Viruserkrankung in China wirklich sichtbar wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Infizierten noch deutlich steigen wird in den kommenden Tagen. Erst danach rechne er mit einem Rückgang, sagte der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission. Als Ausgangspunkt der neuartigen Viruserkrankung gilt eine inzwischen geschlossene Markthalle in der Stadt Wuhan, die für ihren Wildtierhandel bekannt war. Neben lebenden Fischen, Krebsen und Muscheln wurden dort zeitweise auch Schlangen verkauft, außerdem diverse Säugetier- und Vogelarten. Den Handel mit solchen wild gefangenen Tieren hat Chinas Staats- und Parteiführung nun bis auf Weiteres verboten, und zwar landesweit. Das soll die Ausbreitung des Virus bremsen. Chinas staatliche Sportverbände haben mehrere Großveranstaltungen abgesagt, unter anderem die nationalen Winterspiele, die für Mitte Februar im Landesteil Innere Mongolei geplant waren. In der Stadt Wuhan gibt es auch ein US-Konsulat. Die amerikanische Regierung hat angekündigt, dort übermorgen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszufliegen. Auch der Autokonzern Peugeot Citroën will französische Angestellte und deren Familien aus Wuhan herausbringen. Das Auswärtige Amt in Berlin rät deutschen Staatsbürgern, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete in der Provinz Hubei zu verschieben. Das Risiko für Reisende in Wuhan werde als moderat eingeschätzt, hieß es aus Berlin. Wegen des chinesischen Frühlingsfestes sind in ganz China noch bis Ende der Woche Feiertage. Behörden, Schulen und viele Firmen und Geschäfte sind ganz regulär geschlossen. Ein Großteil der Chinesinnen und Chinesen hat noch bis Donnerstag frei. Völlig offen ist bisher, wie es danach in China weitergeht, wenn eigentlich das normale Leben der Menschen wieder losgehen würde. In Peking sollen Schulen, Kindergärten und Universitäten zunächst geschlossen bleiben. Auch in Hongkong wurden die Schulferien verlängert.
Im Osten der Türkei hat es am Freitagabend ein schweres Erdbeben gegeben. Bis heute dauern die Nachbeben an. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt. Mehr als 1600 Menschen wurden verletzt und fast 40 konnten bisher nur tot geborgen werden. Allerdings werden immer noch Personen vermisst. Man sucht noch nach ihnen. Bloß sind die Temperaturen eisig kalt. Und die Rettungskräfte kämpfen auch deshalb gegen die Zeit. Thomas Bohrmann berichtet.
Die ersten Toten des Bebens von Freitagabend sind beerdigt. Zu den Trauerfeiern heute in Elazığ reiste auch der oberste Geistliche der Türkei an, Ali Erbaş. Er sprach das Trauergebet. Ein paar Häuserblocks weiter suchen Bergungsmannschaften in den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses noch immer nach Vermissten. Bisher hatten sie hier lediglich 3 Leichen bergen können. Vergangene Nacht waren eine Fernsehkamera und ein Mikrofon dabei bei einer dramatischen Rettungsaktion. Bitte helft mir, fleht eine junge Frau mit schwacher Stimme. Sie ist zu dem Zeitpunkt schon seit 28 Stunden zwischen den Trümmern ihrer Wohnung eingeklemmt. Es ist bitterkalt, nachts minus 8 Grad. Eine Helferin des Bergungsteams redet der jungen Frau gut zu, während andere aus dem Team Trümmer beiseite stemmen. Und tatsächlich, die junge Frau wird geborgen. Zuvor hatten Helfer schon die 2-jährige Tochter der Frau verletzt aus den Trümmern gezogen. Mittlerweile, 2 volle Tage nach dem Beben, schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu bergen. Aber die Retter geben nicht auf, sie suchen noch nach gut 1 Dutzend vermisster Personen. Tausende Menschen werden auch die kommende Nacht in Notunterkünften oder im Freien verbringen, aus Angst vor den zahllosen Nachbeben, so wie dieser Familienvater. Vorhin war wieder so ein Nachbeben mit der Stärke 5,1. Wir gehen nicht zurück in unsere Wohnung. Wir bleiben lieber hier im Freien und wärmen uns am Feuer. Hier in Elazığ, wie auch in vielen anderen Regionen der Türkei, bebt die Erde regelmäßig. In Anatolien stoßen Erdplatten aneinander. Dort, wo sie sich reiben, an den sogenannten Verwerfungslinien, ist die Erdbebengefahr am größten. Im Internet kursierte am Wochenende ein Video mit der Botschaft, Experten hätten schon vorher gewusst, dass ein solches Beben kommen wird. Forscher der Technischen Universität Istanbul haben eine Warnung für die ostanatolische Verwerfungslinie ausgesprochen, heißt es in dem Video. Und manche Bürger fragten empört, warum die Regierung die Bevölkerung denn nicht gewarnt habe. Nun, die Antwort ist, niemand kann den genauen Ort und den genauen Zeitpunkt eines Erdbebens voraussagen. Die Verwerfungslinie zieht sich durch die gesamte Türkei. Wo und wann genau aber die Erde bebt, können Experten allenfalls 3 Sekunden vorher sagen, viel zu spät, um Bewohner zu warnen. Der beste Schutz vor Erdbeben sei, so wiederholen Experten im türkischen Fernsehen immer wieder, wenn Häuser erdbebensicher gebaut würden und wenn sich Bauherren auch wirklich an die Vorschriften halten würden. Hier habe sich in der Türkei zwar einiges zum Guten verbessert, aber, so warnte die Istanbuler Vereinigung der Bauingenieure noch vor kurzem, allein in der Metropole Istanbul seien 1 Million Gebäude nicht erdbebensicher gebaut. Ähnliches gelte für die gesamte Türkei. Vor allem deshalb gäbe es bei Erdbeben immer wieder viele Tote.
Rechtsextremismus bei der Bundeswehr, das ist keine ganz neue Erscheinung. Es gab immer mal wieder Verdachtsfälle. Aber dass es so viele sind, kommt doch überraschend. Der militärische Abschirmdienst MAD hat heute Zahlen genannt. Demnach werden gegen hunderte Soldaten Ermittlungen durchgeführt wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus. Dazu kommen Soldaten, bei denen eine sogenannte fehlende Verfassungstreue festgestellt wurde. Georg Schwarte in Berlin, wie groß ist denn das Problem in der Bundeswehr?
Ja, in absoluten Zahlen 550 Soldaten derzeit unter Rechtsextremismus Verdacht. Das hat das Verteidigungsministerium und die Angaben jedenfalls dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Die Zahlen übrigens werden am kommenden Dienstag vom Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels in seinem Jahresbericht ebenfalls vorgestellt. 550 Soldaten unter Verdacht. Dazu 40 Extremisten, bei denen fehlende Verfassungstreue festgestellt wurde. 360 Fälle sind im Vorjahr dazu gekommen. Da sagt das Verteidigungsministerium, das liegt im jährlichen Mittel auch mit Blick auf die Vorjahre, die Zahl der Fälle, die dazugekommen sind. Der Obmann der AfD im Verteidigungsausschuss des Bundestages, Rüdiger Lukassen, der sagt, das Ganze muss man allerdings auch in Relation sehen.
Der MAD spricht bei den 550 Fällen von Verdachtsfällen und bezogen auf das letzte Jahr von insgesamt 14 Extremisten, davon knapp die Hälfte Rechtsextremisten, also bezogen auf die Truppe 0,005%.
Was die absolute Zahl angeht, hat Herr Lukassen recht. 14 Extremisten sind identifiziert worden, 8 davon Rechtsextremisten, die sind entweder schon aus der Truppe entfernt oder der Entlassungsprozess läuft derzeit.
Außergewöhnlich viele Verdachtsfälle finden sich ja in der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte KSK. Warum das?
Absolute Zahlen, 20 Verdachtsfälle, aber gemessen in Relation zu den übrigen Truppenteilen 5-mal so viele bei der KSK, Kommando Spezialkräfte. Da sagen Insider, das hat mehrere Gründe. Die Truppe ist eine der härtesten, die härteste der Bundeswehr. Mir sagte ein Insider heute, da werden die härtesten der Harten ausgebildet. Es gibt aufwendige Aufnahmeverfahren. Ja, da geht es in erster Linie natürlich auch um körperliche Leistungsfähigkeit. Die Truppe arbeitet abgeschottet im baden-württembergischen Calw. Da gibt es ein elitäres Bewusstsein bei diesen körperlich wahnsinnig fitten Soldaten, die eben auch sozusagen extreme körperliche Leistungen vollbringen müssen. Und, so sagte der Insider, da kommt bei einigen offenbar das Gefühl auf, dass sie sich auch politisch extrem positionieren müssen. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages sagte mir heute jedenfalls, er setze darauf, dass da, gerade bei der KSK, künftig auch noch mehr auf ethische, auf politische Bildung Wert gelegt wird.
Und welche Konsequenzen werden insgesamt gezogen?
Genauer hinschauen, jeder Verdachtsfall, ein Fall zu viel. Agnieszka Brugger, die ist Verteidigungsexpertin der Grünen, auch im Verteidigungsausschuss, die sagte der ARD, es gibt noch viel zu tun beim MAD und auch beim Verteidigungsministerium. Sie sagt, Defizite in der Vergangenheit, man habe nicht rechtzeitig hingeschaut.
Ob es beim wehrdisziplinarrechtlichen Strang ist oder auch bei den Truppengerichten, ja, da braucht es zum Beispiel mehr Personal, die Verfahren müssen schneller laufen, damit auch wirklich die Botschaft ganz klar ist für Rechtsextremismus. Es ist in der Bundeswehr und in unseren Sicherheitsbehörden kein Platz und keine Toleranz.
Angeschoben also heute durch die Zahlen vom MAD. Spätestens am Dienstag, wenn der Wehrbeauftragte seinen Jahresbericht vorlegt, werden wir darüber weiterreden.
Georg Schwarte, Dankeschön. Vor dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat Bundesaußenminister Maas vor dem aktuellen Antisemitismus in Deutschland gewagt. Vielleicht war die Judenfeindlichkeit bei uns noch nie verschwunden, aber inzwischen tritt sie wieder offener zutage. Juden werden beschimpft und auch angegriffen. Nicht immer erfährt man davon, weil es auch Angriffe und Pöbeleien im Privaten sind. Eine Verachtung und Feindseligkeit, die es nicht in die Nachrichten schafft. Der Bundesaußenminister warnt jetzt aber, dass es zu einer massiven Auswanderungswelle von Juden kommen könnte. Cecilia Reibler mit Einzelheiten.
Ein einziger Albtraum, eine Schande, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. So beschreibt Außenminister Heiko Maas die traurige Tatsache, dass sich viele Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr zu Hause fühlen. Antisemitismus sei heute wieder Alltag für Jüdinnen und Juden. Täglich würden sie auf den Straßen offen angegriffen oder im Internet bedroht und beschimpft. Allein in Berlin habe es in 6 Monaten mehr als 400 solcher Übergriffe gegeben, schreibt der SPD-Politiker in seinem Gastbeitrag für den Spiegel. Und er kündigt Taten an. Die Bundesregierung werde den Kampf gegen Judenfeindschaft zu einer Priorität machen, wenn Deutschland in der 2. Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz im Europarat übernimmt. Dazu wolle Berlin ein europäisches Netzwerk der Antisemitismusbeauftragten aller Mitgliedstaaten gründen und einen europäischen Aktionsplan verabschieden. Strafverfolgung und ein besserer Schutz jüdischer Einrichtungen sollen ebenso dazu gehören wie Bildungs- und Integrationsmaßnahmen. Auch im Internet müsse schärfer gegen Holocaustleugner vorgegangen werden, schreibt Maas weiter. Deutschland werde während der EU-Präsidentschaft daher den Kampf gegen Hasskriminalität und Desinformationskampagnen im Netz intensivieren. Der Außenminister gibt in seinem Gastbeitrag aber auch zu bedenken, die Politik könne nicht die Solidarität im Alltag ersetzen. Dazu sei es nötig, dass jeder und jeder Farbe bekennt gegen Antisemitismus. Auf der Straße, auf dem Schulhof, im Internet.
Auch der Düsseldorfer Landtag hat sich heute mit Antisemitismus und Rassismus befasst. Ebenfalls anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die Nazis hatten dort über 1 Million Menschen ermordet. Die meisten waren Juden. Und am 27. Januar 1945 konnten Soldaten der Roten Armee das Lager erreichen und 7000 Menschen befreien, die dort noch eingesperrt waren. Viele von ihnen waren aber schon so geschwächt, dass sie diese Befreiung nicht mehr lange überlebten. Benjamin Sartori berichtet von der Gedenkfeier im Düsseldorfer Landtag heute.
Gary Wolf ist aus den USA nach Deutschland gekommen, um an den Holocaust zu erinnern. Der gebürtige Düsseldorfer ist Zeitzeuge. Er überlebte Auschwitz im Jugendalter. Selbst sprechen wollte der heute über 90-Jährige nicht im Landtag. Dafür erzählten seine Enkel Daniel und Julian Wolf die bewegende Geschichte des Mannes.
Im Spätsommer 1944 erlebten sie einen langen und zermürbenden Transport, bis sie an einem Ort ankamen, von dem sie noch nie gehört hatten. Auf den Schildern stand Auschwitz.
Gary Wolfs Eltern starben in Auschwitz. Nach diesen ergreifenden Schilderungen sprach auch NRW-Ministerpräsident Laschet. Er warnte vor dem aktuellen Antisemitismus in Deutschland und nannte den rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle.
Ein Junge beschließt am Yom Kippur-Tag, Juden zu töten in Halle. Und weil er die Tür nicht aufkriegt, geht er auf die andere Straßenseite in eine Dönerbude. Das zeigt das tiefere Denken dahinter. Es geht nicht nur gegen Juden, es geht gegen andere, die anders sind.
Anlässlich des Gedenktages im Landtag wurde auch eine Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus veröffentlicht. Zu den Unterzeichnern gehören neben Ministerpräsident Laschet unter anderem Vertreter der Religionsgemeinschaften und der Gewerkschaften. Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und Vorstand der Synagogengemeinde Köln, mahnte an, weiter an den Holocaust zu erinnern, insbesondere bei jüngeren Generationen.
Wenn wir junge Menschen nicht erreichen, dann sind sie für unsere Demokratie verloren.
Heute ist in Berlin die Grüne Woche zu Ende gegangen, die Ausstellung für Ernährung und Landwirtschaft. Wir kennen die Grüne Woche als große Schlemmerschau. Auch die Politiker lassen sich gerne dort in Berlin abfilmen, wenn sie Delikatessen aus deutschen Landen probieren. Selbstverständlich präsentieren auch ausländische Lebensmittelhersteller, was sie im Sortiment haben und womit sie den Verbraucher umwerben. Der vegetarische oder sogar vegane Trend nahm in diesem Jahr besonders viel Raum ein. Johannes Frevel aus Berlin.
Veggie-Fleisch zielt auf Verbraucher, die es zwar gern vegetarisch mögen, dann aber doch nicht ganz auf die Anmutung von Fleisch verzichten möchten, auch wenn keins drin ist. Dieser Markt wird inzwischen auch für große internationale Lebensmittelkonzerne interessant. Nestlé präsentierte auf der Grünen Woche seine Incredible-Wurst, die mit der echten Wurst nur noch den Namen gemeinsam hat. Während die schmale Nische der Lebensmittelavantgarde nach neuen Märkten sucht, bedient der klassische Teil der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft weiter die überwältigende Mehrheit der Kunden. Die sind eher konservativ, gibt Grüne Woche Messechef Lars Jäger klar zu verstehen.
Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass wir nun alles umgestellt haben auf die Trends. Und das ist gut so. Wir sind eine traditionelle Veranstaltung, die immer offen ist für Neues, das sich ja dann auch in dem Angebot dieser Ausrichtungen dann auch widerspiegelt. Aber ich bin froh, dass es das alles gibt und das sozusagen friedlich nebeneinander.
In einigen Messehallen herrschte bierselige Gasthausstimmung. Zur gleichen Zeit trugen Bauern, die mit ihren Traktoren je nach Geschäftsmodell für mehr oder weniger Ökolandwirtschaft demonstrierten, die Streitthemen der Grünen Woche mit ihren lautstarken Protesten vor das Brandenburger Tor. Die Landwirtschaft steht vor einem Strukturwandel und Richtungswechsel. Die Grüne Woche schafft es als eine der wenigen Messen, den Diskurs darüber vom Messegelände nach draußen zu bringen.
Also ein bisschen ist es vielleicht auch die Verlängerung unserer Ausstellungsfläche auf die Straße. Und damit ist auch klar, dass zurückgespielt wird, was dort diskutiert wird. Die Grüne Woche als Mittler freuen uns tatsächlich sehr darüber, dass diese gesellschaftliche Diskussion nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Während die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Russland noch einmal verlängerte, arbeitet die Grüne Woche bereits an der Rückkehr des Landes auf den europäischen Markt. Nach gut 10 Jahren war Russland wie einst wieder größter ausländischer Aussteller auf der weltgrößten Agrarschau Grüne Woche.
Die diesjährige Grüne Woche soll die politischste gewesen sein, die es bisher gab. Bauernproteste, Umweltschutzdemos, Tierschutzaktionen und mittendrin eine Bundesministerin Klöckner, die für die Landwirtschaft werben wollte und einen Prozess in Gang setzen wollte, um Bauern und Verbraucher wieder miteinander in einen Dialog zu bringen. Am auffälligsten war allerdings wohl die Dorfkinderkampagne von Klöckner, deren Effekt doch sehr bescheiden war. Der große politische Wurf fehlte. Claudia Plass kommentiert.
Die Bauernproteste haben es deutlich gemacht. Die Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft wird so intensiv und kontrovers geführt, wie wohl kaum zuvor während einer grünen Woche. Einerseits gehen Landwirte gegen strengere Regeln für mehr Umweltschutz auf die Straße, bemängeln einen hohen Preisdruck, unter dem sie stehen, und kämpfen um Wertschätzung für ihre Arbeit. Andererseits demonstrieren Umwelt- und Tierschützer und Verbraucher gemeinsam mit kritischen Bauern für eine klimagerechtere Landwirtschaft. In der Politik ist viel die Rede davon, die Seiten gemeinsam zusammenzubringen. Keine Frage, ein wichtiges Anliegen, aber es greift zu kurz. Viele Probleme, Stichworte Nitratbelastung des Grundwassers, Insektensterben, Kükentöten sind seit langem bekannt. Der Handlungsdruck ist groß. Was aber fehlt, und das wurde auf dieser grünen Woche deutlich, ist ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige Landwirtschaft in 10, 20 Jahren. Wie soll artgerechte Tierhaltung künftig aussehen? Wie die umweltschonende Produktion auf dem Acker? Die Politik, allen voran Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, hat die Chance verpasst, die Messe als Plattform zu nutzen, um einen Fahrplan zu skizzieren, eine Art Agenda 2030 für die Landwirtschaft, verbunden mit klaren Vorgaben und Rahmenbedingungen. Ministerin Klöckner startete vielmehr eine Dialogreihe. Die soll von Ende März an durch mehrere Regionen Deutschlands touren. Vertreter von Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherverbänden sollen jeweils gemeinsam an einen Tisch geholt werden. Es geht Klöckner um gegenseitige Wertschätzung, um Verständnis, Austausch von Wissen und darum, das eigene Weltbild möglicherweise zu korrigieren. Alles gut und richtig. Eine solche Dialogreihe kann ein Baustein sein für eine sachliche Debatte. Dialog allein aber reicht nicht. Es geht um Lösungsvorschläge. Die müssen übrigens auch aus der Landwirtschaft kommen. Vor allem diejenigen, die mangelnde Wertschätzung beklagen, sich von der Politik übergangen fühlen, müssen mehr als in der Vergangenheit bereit sein, ihre Wirtschaftsweise zu hinterfragen und sich öffnen für Veränderungen. Vielerorts wird der Dialog übrigens längst geführt, zwischen Umweltschützern und Verbrauchern, Ökobauern und konventionell wirtschaftenden Kollegen. Deutlich wird dabei auch, vielen Landwirten fehlt vor allem Planungssicherheit von der Politik. Und die Verbraucher? Viele verhalten sich widersprüchlich, wollen mehr Tierschutz, entscheiden sich dann aber im Supermarkt für Billigfleisch. Gute Ware aus besserer Tierhaltung aber kostet Geld. Diese Erkenntnis muss sich noch mehr durchsetzen. Aber es ist der Handel, der für faire Bedingungen sorgen und die Preise so gestalten muss, dass Landwirte nicht am Ende draufzahlen müssen. Entsprechende Rahmenbedingungen müssen auch hier von der Politik kommen. Eine entscheidende Rolle spielt Brüssel. Jedes Jahr fließen bislang rund 6 Milliarden Euro Subventionen an die Landwirtschaft in Deutschland. Das Geld wird überwiegend pro Hektar verteilt. Hier muss sich die Bundesregierung noch stärker für eine Umverteilung einsetzen, sprich mehr Fördergelder für diejenigen Bauern, die mehr als andere für Umwelt und Tierschutz tun.
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat keine Lösung für die Probleme in der Landwirtschaft. Claudia Plass kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der kommenden Nacht werden in Los Angeles die Grammys ausgeteilt. Um 2 Uhr unserer Zeit geht's los. In mehreren Kategorien werden die Musikpreise verliehen von der Recording Academy und die WDR Big Band ist wieder dabei. Erneut nominiert. In den Jahren 2006 und 2007 hatte die WDR Big Band schon Grammys bekommen und vielleicht klappt's ja auch dieses Mal wieder. Nicole Markwald gibt einen Überblick über die Nacht der Musikpreise und die stärksten Favoriten.
In diesem Jahr richten sich alle Augen bei den Grammys auf die Newcomer, denn die führen die Nominierungen an. Spitzenreiterin Lizzo. Wohl kein Song ist im zurückliegenden Musikjahr enthusiastischer mitgesungen worden als Truth Hurts. Mit ihrem dritten Album, 'Cause I Love You, gelang ihr nun der Durchbruch. Sie geht mit 8 Nominierungen in den Grammy-Abend. Dicht gefolgt von 2 weiteren Newcomern, die jeweils 6-mal für den begehrten Musikpreis nominiert wurden. Lil Nas X, der mit seinem Song Old Town Road einen Country-Trap-Hit landete, ein Mix aus Country und Rap. Gerade mal 18 ist Billie Eilish. Auch sie hat 6 Grammy-Nominierungen. Sie schreibt ihre Songs zusammen mit ihrem Bruder. Beide sind übrigens verpflichtet worden, den Song zum neuen James-Bond-Film zu liefern. Lizzo und Eilish treten in allen 4 Hauptkategorien an. Song des Jahres, Aufnahme des Jahres, Album des Jahres und bester neuer Künstler. Taylor Swift wurde mehrfach nominiert, wie auch Beyoncé. Auftreten werden unter anderem Cardi B, Ariana Grande, Janelle Monáe. Die Bühne gehört in diesem Jahr mehrheitlich Künstlerinnen. Das ist auch auf die Kritik zu verstehen, die der Recording Academy vor 2 Jahren entgegenschlug. Frauen sollten sich mehr anstrengen, dann würden sie bei den Grammys auch höhere Anerkennung erfahren, so Neil Portnow, damals Chef des Verbandes, nachdem wieder mal überwiegend Männer mit dem Goldenen Grammophon ausgezeichnet wurden. Sein Vertrag wurde daraufhin nicht verlängert. Zum ersten Mal wurde der Chefposten mit einer Frau besetzt. Deborah Dugan versprach, alles genau unter die Lupe zu nehmen. Doch das ging gründlich schief. Sie wurde 10 Tage vor der diesjährigen Grammy-Verleihung freigestellt. Eine Mitarbeiterin hatte sich über einen schikanierenden Führungsstil beschwert. Dugan ging daraufhin mit schweren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit, beklagte unter anderem Missmanagement und Unregelmäßigkeiten im Nominierungsprozess der Grammys. Sie werde sich die Show trotzdem ansehen, sagte Dugan gegenüber ABC.
I am. I worked very hard on the show. And I love the artists that are going to be performing.
Ja, ich habe hart an dieser Show gearbeitet. Ich liebe die Künstler, die auftreten werden und diejenigen, die nominiert worden sind, so Dugan. Die Musik soll im Mittelpunkt stehen bei den Grammys. Über die Nominierten und Preisträger entscheiden rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy. Sie verleiht die Preise in 84 Kategorien, von Gospel bis Hörbuch, von Country bis Filmsoundtrack. Hier ist unter anderem der deutsche Komponist Hans Zimmer für die Musik zur Filmversion von Der König der Löwen nominiert. Die WDR Big Band gemeinsam mit dem Jazzkomponisten Fred Hirsch für die beste instrumentale Komposition.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Sarah Schwedmann ist bei mir im Studio. Zum Abschluss des 19. Spieltags stehen heute in der Fußball-Bundesliga 2 Spiele auf dem Programm. In diesen Minuten trifft Leverkusen im rheinischen Derby auf Düsseldorf. Wie steht's da?
Leverkusen führt zur Halbzeitpause gegen den Tabellenletzten aus Düsseldorf mit 1:0. Kai Havertz hat 5 Minuten vor der Halbzeitpause für Bayer getroffen. Bis zum Tor hatten die Düsseldorfer noch recht gut dagegen gehalten, aber Leverkusen hat insgesamt dann doch einfach mehr vom Spiel.
Heute Nachmittag hat bereits Werder Bremen gegen Hoffenheim verloren. Was bedeutet das für Werder?
Werder hat die Chance verpasst, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und den Relegationsplatz zu verlassen. 0:3 verloren die Bremer zu Hause gegen Hoffenheim. Offensiv lief nicht viel und in der Defensive ging es teilweise chaotisch zu. Davy Klaassen traf bei einem Klärungsversuch eine Ecke ins eigene Tor und das 0:2 fiel nach einem Abstimmungsproblem zwischen Verteidiger und Torwart. Wir haben uns heute selbst besiegt, sagt auch Werders Mittelfeldspieler Kevin Vogt.
3:0 unterm Strich ist ein hartes Ergebnis. Ich glaube, bis zum 0:1 waren wir in meinen Augen die bessere und die aktivere Mannschaft. Ja, und dann kriegst du natürlich 2 solche Eiertore. Und das ist dann natürlich, sind dann 2 Nackenschläge. Die 3 Tore haben wir selber reingehauen.
Gewinnt Düsseldorf noch in Leverkusen, steht Bremen sogar auf einem Abstiegsplatz. Aktuell ist es der Relegationsplatz. Hoffenheim ist jetzt 7.
Gehen wir vom Fußball nach Stockholm zum Handball, denn bei der Europameisterschaft stand heute das Finale an. Und das hat Spanien für sich entschieden. Wie deutlich war's?
Na, gar nicht deutlich. Es war ein richtiger Krimi und ein harter Kampf zwischen den beiden Deutschlandbesiegern Kroatien und Spanien. Am Ende setzte sich Spanien mit 22:20 durch und verteidigte seinen Titel. Die Deutschen hatten zwar nichts mit dem Endspiel heute zu tun, aber es gab noch eine besondere Ehre für Hendrik Pekela. Der Kreisläufer des THW Kiel ist als bester Abwehrspieler der EM ausgezeichnet worden. Und er ist der einzige deutsche Spieler, der ins All-Star-Team des Turniers berufen wurde.
Ah, das ist doch eine tolle Auszeichnung.
Ja, ne?
Jubeln durften heute auch noch einige deutsche Wintersportler, nämlich wer?
Ja, die deutschen Biathleten, Rodler und Bobfahrer waren erfolgreich. Biathlet Benedikt Doll ist im letzten Weltcuprennen vor der WM aufs Podest gelaufen. Beim Massenstart von Pokljuka in Slowenien wurde er 2. Und Rodler Johannes Ludwig hat seinen ersten Sieg seit 14 Monaten eingefahren beim Weltcup von Sigulda in Lettland, allerdings bei sehr komplizierten Verhältnissen. Die Bahn wurde durch Regen und Wärme immer langsamer und alle 20 Fahrer, die nach Ludwig starteten, übrigens auch Felix Loch, hatten damit zu kämpfen und davon profitierte Ludwig. Dazu dominiert Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich weiter nach Belieben die Bobwelt. Friedrich gewinnt auch den Viererbob-Weltcup am Königssee und verweist Johannes Lochner auf dessen Hausbahn auf Rang 2. Die deutschen Langläufer, nordischen Kombinierer und Skispringer schafften es heute nicht aufs Podest, aber Skispringer Karl Geiger verteidigt in Zakopane in Polen zumindest mit einem 5. Platz die Gesamtweltcup-Führung. Stefan Laie wurde beim Sieg des Polen Kamil Stoch 4. Und so viel vom Sport.
Dankeschön, Sarah Schwedmann. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info.